Mordsache, der True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche von und mit Funker. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist mal wieder der Funker mit einer neuen Folge von Mordsache. Heute mal wieder eine True Crime Folge mit einem Fall, den ich nicht selber erlebt habe. Er ist aus dem Jahre 1935, so alt bin nicht mal ich. Also musste ich wieder recherchieren, ein bisschen skripten, versuche aber das Ganze wieder etwas freier zu machen. Die obligatorische Bitte um Rückmeldung spare ich mir nicht. Meldet gerne zurück. Das ist für mich sehr wichtig. Aber das habe ich ja schon mehrfach erklärt. So eine True Crime Folge zu veröffentlichen fällt mir nicht ganz so einfach. Also mit nicht selbst erlebten Sachverhalten. Weil das ja auch mittlerweile auf Netflix und bei einigen anderen Anbietern, auch in den öffentlich-rechtlichen, so viele gute Videoformate gibt und auch so viele gute professionell aufgearbeitete Podcast-Formate, dass es mir schwerfällt, da als Amateur mitstinken zu wollen. Und ich glaube tatsächlich, beziehungsweise so ist meine Selbstwahrnehmung, dass das freie Sprechen und das Erzählen von selbst erlebten Geschichten, Fällen, Stories, das ist, wo ich mich sehe. Wobei dieser Fall war auch wieder interessant. Ich habe mich da reingelesen. Das ist dann eine Menge Arbeit. Trotzdem werde ich euch noch ein paar polizeifachliche Dinge erzählen und da dann einfach auch wieder zwischendurch losplappern. Aber fangen wir gleich an mit dem Fall Roland T. Owen, Room 1046. Tatsächlich kommen bei diesem Fall die meisten Rechercheergebnisse aus den USA. Möglicherweise treten ein paar Übersetzungsfehler auf oder Aussprachefehler von mir. Das versuche ich aber zu vermeiden. Ich fange jetzt mit ein paar Stichworten an zu diesem Fall, um dann zu versuchen, die Details aufzubröseln und euch so ein paar interessante Fakten, zumindest für mich interessante Fakten, über die Daktyloskopie, also die Fingerabdrucknahme und Auswertung zu erzählen, dann noch ein bisschen was über den Tatort und die Ermittlungsmethoden zu damaliger Zeit. Der Fall spielte im Jahre 1935 Hotel President in Kansas City, Missouri. Und dann, wie gesagt, in Room 1046, bedeutet 1046, also Zimmer 1046. In der Regel ist es so, dass es in Hotels in den USA eine Nummerierung der Stockwerke gibt, außer das 13. Stockwerk. Das heißt, die 10 ist das 10. Stockwerk und 46, also 46, das 46. Zimmer. In der Regel wird die Zahl 13 in Hotels nicht vergeben. Da könnte ich jetzt auch noch ein bisschen was sagen. Die Zahl 13 angeblich eine Unglückszahl, zumindest in einigen Ländern und einigen Sprachen. Und manchmal treibt's ganz schöne Auswüchse, aber das lassen wir jetzt mal weg. Ronald T. Owen checkte am 2. Januar 1935 ins Hotel President ein und bekam Zimmer 1046 zugewiesen. Er wurde vom Hotelpersonal den Ermittlern später als 20 bis 35 Jahre alt, mit braunem Haar, einer großen Narbe am Kopf und einem Blumenkohlohr beschrieben. Und da sieht man mal, also ich finde es ein Riesenunterschied, ob ein Mensch 20 oder 35 Jahre alt ist, aber diese Spanne war so. Blumenkohlohren, da guckt ihr vielleicht mal nach, da sind Auswülstungen im Ohr, beziehungsweise der Ohrmuschel, die dann nach außen wirken und die Form eines Blumenkohls haben. Also es ist nicht ein kompletter Blumenkohl, sondern das Ohr ist halt verdickt und das deutet oft auf Ringer hin zum Beispiel oder zu damaligen Zeiten auch Boxer, die ohne Kopfschutz geboxt haben, auch die Ringer. Aber auch heute mit Kopfschutz gibt es noch. Das entsteht einfach dadurch, dass stumpfe Gewalt aufs Ohr einwirkt. Beim Ringen knallt es halt auf den Boden oder kriegst einen Ellenbogen, Arm, Schulter ab. Dadurch entstehen Verletzungen am Knorpel, der verdickt sich und diese Verdickungen bleiben und haben halt dann das Aussehen von Blumenkohl. Sagt man Röschen? Blumenkohlröschen. Um es kurz zu machen, handelt es sich hierbei um eine Deformation durch Verletzung. Ich erwähnte ja bereits, dass der Fall sich in Kansas City, Missouri zugetragen hat. Nicht gesagt USA, aber das weiß man, glaube ich. Die Stadt hat heute über 500.000 Einwohner. Kansas City wird heute als eine der bedeutendsten Städte im Zentrum der USA angegeben und ist bekannt für seine Jazzmusikszene, das Kansas-Style Barbecue und das NFL-Football-Team Kansas City Chiefs. Die Kansas City Chiefs sind, glaube ich, das Team der NFL und sie gewannen in den Jahren 1969, 2019, 2022, 2023 und 2024 den Super Bowl. Jetzt ein bisschen Selbstkundgabe. In jüngeren Jahren habe ich auch mal Football gespielt als Tight End bei den Amazon Fighting Pirates. Das habe ich neben dem Fußball gemacht und musste mich nach circa einem Jahr entscheiden und habe dann weiter als Fußballtorwart und teilweise auch als Feldspieler fungiert. Football hat mir sehr viel Spaß gebracht und als ausgebildeter Torwart hatte ich auch einige Vorteile beim Football. Musste also einige Sachen nicht erlernen. Ball fangen zum Beispiel ist natürlich ein bisschen anders beim Football und kicken konnte ich auch ganz gut. Das Hotel President befand sich im Power and Light District Kansas Citys. Das ist ein lebhaftes Viertel im Downtown. Es erstreckt sich auch heute noch über circa neun Blöcke und bietet eine Mischung aus Restaurant, Einkaufsmöglichkeiten, Büros und Unterhaltungsmöglichkeiten wie Bars und dergleichen mehr. Aber auch Theater und Kinos sind dort zu finden. Die Mieten dort sind sehr teuer, deshalb haben einige örtlich Angesiedelte Schwierigkeiten, ihr Business zu finanzieren. Also Mieten sind teuer, das heißt, das Restaurant muss gut sein und gutes Bieten wird aber auch teuer sein. Aber ist toll und wenn ihr euch mal Bilder anguckt, die ihr im Internet findet, zuhauf findet, wenn ihr Power and Light District eingebt, sieht schon cool aus und da ist auch ordentlich was los. So, jetzt aber zurück zum 2. Januar 1935. Es gab tatsächlich noch einige Akten zu finden und daraus geht einiges hervor. Am Nachmittag dieses 2. Januar 1935 betrat ein gut gekleideter Mann in einem dunklen Mantel das Hotel President. So hat der Mann am Empfang ausgesagt. Dieser Mann fragte nach einem Zimmer in einer höher gelegenen Etage. Er wünschte eine Ausrichtung zum Innenhof und nicht zur Straße. Dieses Zimmer bekam er auch, er buchte es auf den Namen Roland T. Owen. Der Mann gab an, in Los Angeles zu wohnen. Über den Grund der Reise war damals, glaube ich, noch nichts bekannt. Was ich ja schon erwähnt habe, aufgrund der sichtbaren Narbe an der Schläfe sowie einem Blumenkohlohr, ging das Personal davon aus, dass er ein Boxer oder Ringer war, was aber dann auch nicht weiter hinterfragt wurde. Roland T. Owen wurde dann von einem Pagen, der hier als Randolph Probst bezeichnet wurde, in ein Zimmer im 10. Stock gebracht, das Zimmer 1046. Es hatte Blick auf den Innenhof, ganz genauso wie es sich der Roland T. Owen gewünscht hat. Er sprach noch etwas mit dem Pagen und erzählte diesem, dass er die Nacht zuvor im nahegelegenen Mühlebach Hotel verbracht hatte. Also ist Mühlebach geschrieben mit UE. Ich will das jetzt nicht aufs Englische bringen. Mühlebach. Also Mühlebach, der Name hört sich deutsch an und das können wir dann, glaube ich, auch so lassen. Er hätte dort circa $5 pro Nacht bezahlen müssen, was umgerechnet heute $100 entspricht. Und das war ihm einfach zu viel. Der Page sagte später noch bei der Polizei aus, dass ihm aufgefallen war, dass Owen eine Haarbürste, ein Kamm und Zahnpasta aus seiner Manteltasche nahm und die Sachen über das Waschbecken legte. Anschließend gab Randolph Probst Roland T. Owen den Zimmerschlüssel. Der Page verließ das Zimmer und Roland T. Owen kurze Zeit später das Hotel. Das wurde auch am Empfang gesehen. Allerdings am frühen Nachmittag desselben Tages betrat das Zimmermädchen Mary Soptic das Zimmer 1046 und wunderte sich, dass Owen auf dem Bett lag. Da aber ihr Auftrag war, das Zimmer zu reinigen, machte sie es trotzdem. Später sagte sie bei der Polizei aus, dass sie sich weiter wunderte, dass alle Vorhänge zugezogen waren und nur einige leicht gedämmte Lampen leuchteten. Das Ganze hat sie dann später noch mehrfach beobachtet. Während Mary Soptic das Zimmer reinigte, verließ Owen den Raum. Kurz vorher bat er dann aber Mary Soptic noch darum, das Zimmer nicht zu verschließen, da er noch Freunde erwartete. Sie reinigte zu Ende, ließ das Zimmer offen und ging um 16 Uhr noch einmal in das Zimmer zurück, um dort frisch gewaschene Handtücher hinzulegen. Sie öffnete nur die Tür, schaltete das Licht nicht an, weil sie das nicht benötigen würde. Das Bad war direkt links um die Ecke, sah aber, dass der Raum jetzt völlig verdunkelt war. Sie erkannte aber im Schein des Flurlichts, dass Roland T. Owen völlig bekleidet auf dem Bett lag. Sie schaute dann nach ihm und fand auf dem Nachttisch einen Zettel. Also hier weiß ich nicht, ob die Aussage, die Mary Soptic vor der Polizei getätigt hat, auch der Wahrheit entspricht. Passt nicht so ganz. Ich kann mir vorstellen, dass sie neugierig war, dann an den Nachttisch gegangen ist und da einen Zettel gefunden, auf dem stand: Dawn, I'll be back in 15 minutes. Wait. Auf Deutsch, ich meine, ihr könnt alle Englisch, muss das nicht übersetzen. Sinngemäß, Don, ich bin in einer Viertelstunde zurück, warte bitte. Das bitte habe ich dazu gefügt. Die Story geht dann mit der Erzählung bzw. mit der Vernehmung von Mary Soptic weiter, die jetzt den 3. Januar 1935 schildert. Hier sagte sie, dass sie um 10.30 Uhr in Owens Zimmer zurückkehrte. Da die Zimmer nur von außen verriegelt werden konnten, also verschlossen werden konnten, und das Zimmer verschlossen war, ging sie also davon aus, dass Roland T. Owen sich nicht im Zimmer befand. Also ging sie arglos ins Zimmer und fand Owen aber sitzend und wiederum im dunklen Zimmer vor. Also ganz komische Story. Sie sagte dann, dass das Telefon klingelte und Roland T. Owen das Telefon abnahm. Also irgendwie hakt es da für mich so ein bisschen in der Geschichte. Dann geht man doch kurz raus, beziehungsweise Frau in dem Fall, und spricht doch auch kurz mit anderen. Er sagt, Entschuldigung, ich gehe mal kurz ans Telefon oder können Sie gleich nochmal wiederkommen? Und jetzt mache ich es gleich auf Deutsch. Sie schilderte dann, dass Owen zu einer unbekannten Person am Telefon sagte, nein, Don, ich will nicht essen, ich bin nicht hungrig, ich habe gerade gefrühstückt, nein, bin nicht hungrig. Und ihr erinnert euch, der Don wird derjenige sein, oder die Don, wir müssen ja in alle Richtungen offen bleiben, war die Person, der Zettel vom Abend zuvor galt. Wie die Geschichte weitergeht, stelle ich mir gerade vor, sie stand also da im Raum und danach unterhielt sich Owen mit der Mary Soptic, während diese das Zimmer reinigte. Er soll sie gefragt haben, ob sie für die gesamte Etage zuständig sei. Und da das Hotel President hieß, fragte er sie auch, ob der President, also der Präsident der Vereinigten Staaten, auch das Hotel bewohnen würde. Komische Art der Gesprächsführung, aber vielleicht war es auch lustig gemeint. Wer weiß es schon. Er beschwerte sich dann nochmal über die Preise des Mühlebach Hotels, bis Mary Soptic das Zimmer schließlich verließ, als sie fertig war, es zu reinigen. Und wie schon tags zuvor kehrte sie wieder um 16 Uhr mit frischen Handtüchern zurück. Als sie vorm Zimmer 1046 stand, hörte sie zwei männliche Stimmen, die sich unterhielten. Als sie anklopfte, fragte eine laute, tiefe Stimme, wer an der Tür sei. Da sie nicht gesagt hat, dass es die Stimme von Roland T. Owen gewesen war, gehe ich davon aus, dass es einfach der andere Mann war, beziehungsweise man hörte zwei männliche Stimmen. Wieder müssen wir zu allen Seiten offen sein. Es können ja mehrere Personen noch im Raum gewesen sein, die nicht gesprochen haben. Und es war auch nicht bekannt, ob eine der beiden Stimmen die Stimme von Roland T. Owen war. Zumindest habe ich das nicht ermitteln können. Naja, diese Stimme, diese tiefe, laute Stimme sagte, dass keine Handtücher benötigt würden. Das verwunderte Mary Soptic, weil sie am Morgen alle Handtücher mitgenommen hatte. Das Zimmer also jetzt, beziehungsweise das Badezimmer da, ohne Handtücher war. Gegen 18 Uhr desselben Tages, also jetzt des 3. Januar 1935, checkte eine gewisse Jean Owen in das Hotel ein. Jean Owen soll nicht unweit von Kansas City in Lee's Summit gewohnt haben. Sie sei an diesem Tag zum Shoppen nach Kansas City gefahren. Da sie sich aber krank fühlte, entschloss sie sich, nicht nach Hause zu fahren, sondern ins Hotel President einzuchecken. Sie bezog Zimmer 1048, also ein Zimmer ebenfalls im 10. Stock und ganz in der Nähe des Zimmers von Roland T. Owen. Um 21.20 Uhr erhielt sie in ihrem Zimmer noch Besuch von einem Freund, der in einem Blumenladen in der Nähe arbeitete. Dieser blieb knapp zwei Stunden und verließ das Hotel dann gegen 23.30 Uhr. Also ihr merkt, ne, die Nachnamen gleichen sich, aber die beiden haben wahrscheinlich nichts miteinander zu tun gehabt. Und die Zimmer sollten auch nebeneinander liegen. Also ich konnte jetzt nicht rausfinden, ob vielleicht linksseitig immer die ungeraden Nummern waren und rechtsseitig die geraden. Das heißt, dann wären die Zimmer direkt Wand an Wand gewesen, beziehungsweise Tür an Tür. Jean Owen hörte dann in dieser Nacht, beziehungsweise an diesem Abend, einen Mann und eine Frau in Zimmer 1046 streiten. Später hörte sie lauten Krach auf der Etage und mehrere Männer und Frauen laut sprechen und fluchen. Und in den größeren Hotels und die besseren Hotels gab's Fahrstuhlführer. Ein solcher war Charles Blotcher. Da es eher ungewöhnlich ist, vom 10. Stock bzw. aus höheren Stockwerken durchs Treppenhaus zu gehen, gerade für Amerikaner, ist dieser Fahrstuhl ein zentraler Punkt in jedem Hotel. Und der Fahrstuhlführer, die es ja damals noch gab, hat dann natürlich auch eine Menge mitbekommen. Wer ging ins Hotel, wer verließ das Hotel, was passiert auf den Stockwerken. Und eben dieser Charles Blotcher bemerkte er ungewöhnliche Aktivitäten im 10. Stock des Hotels. In Zimmer 1055 soll es eine laute Party gegeben haben. An eine Gästin erinnerte sich der Fahrschulführer besonders, nämlich an eine Frau, die bereits bei anderen Gelegenheiten männliche Hotelgäste in ihrem Zimmer besucht haben soll. Diese Frau daher für eine Prostituierte. Charles Blotcher schilderte, dass er diese Frau zwischen 0 und 3 Uhr morgens gesehen habe. Sie sagte ihm dann, dass sie in den 10. Stock im Zimmer 1046 wollte, um dann 5 Minuten später wieder den Aufzug zu rufen und dem Fahrschulführer zu sagen, ihr Klient sei nicht da gewesen. Wir beziehen ja Klient in der Regel auf Rechtsanwälte. Hier kann es aber auch Auftraggeber heißen oder was auch immer. Auf jeden Fall wollte sie zu Zimmer 1046, fragte aber, ob im Zimmer 1044 vielleicht Roland T. Owen sein könnte. Nee, ihr Klient, nicht, sie hat keinen Namen gesagt. Sie habe in diesem Zimmer durchs Oberlicht Licht gesehen. Die Frage blieb aber unbeantwortet, da der Fahrstuhlführer den Namen nicht bekommen hat, zu dem die Frau wollte. Allerdings blieb die Frau im 10. Stock und fuhr nicht wieder mit dem Fahrstuhl nach unten und verweilte möglicherweise 30 Minuten im 10. Stock, ohne ein Zimmer betreten zu haben. Das wissen wir auch nicht. Dann wollte die Frau diesmal durch den Fahrstuhlführer in die Lobby gebracht werden. Wiederum eine Stunde später fuhr sie dann mit einem Mann in den 9. Stock, um dann gegen 4.15 Uhr das Hotel zu verlassen. Um 4.30 Uhr folgte dieser Mann und verließ das Hotel auch. Er sagte dem Fahrschulführer noch, dass er nicht schlafen könne und etwas spazieren gehen wolle. Also ihr habt gemerkt, jetzt befinden wir uns am 4. Januar 1935. Owen hatte an der Rezeption Bescheid gegeben, dass er um 7 Uhr telefonisch geweckt werden wollte. Und das ist natürlich klasse. 1935 wurde schon eine genaue Aktenführung gemacht. Wirklich cool. Deshalb auch die ganzen Namen. Und auch wenn ihr mal schaut in Archiven, wenn man da eine Originalakte findet, schon sehr interessant. Die Telefonistin, die damals Della Ferguson war, wollte also um 7 diesen Weckruf tätigen, bemerkte jedoch, dass der Hörer nicht auf der Gabel lag. Ich denke mal, ihr alle kennt noch die alten Telefone. Der Hörer wurde aufgelegt. Dadurch wurden ein oder zwei Knöpfe runtergedrückt und das Telefon war somit empfangsbereit quasi, also konnte angerufen, angewählt werden. Lag der Hörer nicht drauf, konnte eine Verbindung nicht zustande kommen. So, das hat sie also gemerkt. Telefon war nicht aufgelegt. Della Ferguson sagte dann dem Pagen Bescheid, das war der gleiche, der Probst, der Roland T. Owen auch in Empfang genommen hatte, ging daraufhin zum Zimmer, um dann Roland T. Owen persönlich zu wecken. Die Tür war jedoch verschlossen und es hing ein Schild dran, bitte nicht stören. Wie gesagt, die Zimmer sind nur von außen zu verschließen. Warum dann das Schild bitte nicht stören dranhängt, hat sich mir nicht erschlossen, wurde auch nicht erklärt. Trotzdem hat Probst noch mehrfach geklopft, weil ja der Weckauftrag rausging. Er wurde dann von einer Stimme aus dem Inneren aufgefordert, hereinzukommen. Da die Tür ja verschlossen war und Probst keinen Schlüssel hatte, klopfte er nochmal an. Daraufhin wurde er wieder aufgefordert, hereinzukommen und das Licht anzuschalten. Aber das Zimmer nicht betreten konnte, wie ja schon gesagt, rief er hinein, dass Roland T. Owen das Telefon bitte auflegen sollte und ging dann. Der Page Probst teilte der Della Ferguson mit, dass Owen wohl betrunken sei und sie noch eine Stunde warten solle, bevor sie den nächsten Weckruf starten würde. Als das Telefon um 8.30 Uhr immer noch nicht aufgelegt war, wurde ein anderer Page, der ist hier als Harold Pike benannt, noch einmal zum Zimmer 1046 geschickt. Die Tür war immer noch verschlossen, das Schild hing immer noch dran, aber Harold Pike hatte einen Schlüssel dabei und schloss auf. Und jetzt hatte auch wieder das Licht wohl nicht angeschaltet. Er schilderte, dass Roland T. Owen nackt auf seinem Bett gelegen habe. Im Schein des Lichts vom Flur sah er aber einige dunkle Flecken auf dem Bettzeug. Anstatt aber das Licht anzuschalten, wie das vielleicht die meisten gemacht hätten, ging er jedoch lediglich zum Nachttisch, sah das Telefon am Boden, hob es auf, legte den Hörer auf und ging dann wieder. Weiß nicht, wie es euch geht, habt ihr nicht auch das Gefühl, dass es eine Ausrede ist, immer nur die Flurbeleuchtung genutzt zu haben und sich nicht zu wundern und einfach wieder wegzugehen? Das haben jetzt Pagen und Zimmermädchen so gemacht. Vielleicht ist das auch ein Anspruch des Hotels auf Diskretion, aber mir hat es sich nicht so ganz erschlossen. Kurz nach 10.30 Uhr registrierte eine andere Telefonistin, dass das Telefon schon wieder ausgehängt war. Zwar ging wieder der erste Page, nämlich der Probst, nach oben, hatte einen Schlüssel dabei, öffnete die Tür, nachdem auf Klopfen niemand öffnete. Owen lag circa 60 Zentimeter von der Tür entfernt, auf Knie und Ellenbogen gestützt am Boden. Da kann ich jetzt nochmal so ein bisschen abschweifen. Natürlich möchten Ermittler, Staatsanwälte und Richter alles ganz genau wissen. Aber selbst ein Profi tut sich schwer, also die meisten Polizeibeamten, auf einen Zentimeter genau oder auf 60 Zentimeter genau das zu schätzen. Hier mal so ein kleiner Sidefact. Bei Gerichtsterminen wollen Rechtsanwälte Menschen oft auf einen Zentimeter genau festnageln. Wenn ich das aber nicht genau weiß, kann ich das nicht sagen. Und ich, mal ganz ehrlich, versuch doch mal genau 5 Meter abzuschätzen. Versuch 1 Meter abzuschätzen. Das ist halt super schwer. Deswegen gehen bei mir ein paar Alarmlämpchen an, wenn ich so eine Zentimeterangabe höre. Aber ich will das nicht kritisieren. Auch in Vernehmung kann man mit Maßstäben arbeiten, sagen, ja, so und so, wie weit war das? Ungefähr so lang wie XX. Und daraus dann auch vielleicht eine genauere Entfernung schließen. Also Roland T. Owen lag also dann 60 Zentimeter nach Aussage von der Tür entfernt, auf Knien und Ellbogen gestützt, am Boden. Sein Kopf war über und über blutverschmiert. Jetzt endlich schaltet mal einer das Licht ein. Der Page entdeckte nun Blutspuren an den Wänden, im Bad, auf dem Bett und an den Wänden Schlafaufenthaltsraum. Er lief sofort los, um Hilfe zu holen, sagte er. Als er dann mit dem Manager erschien, lag Owen so dicht hinter der Tür, dass diese nicht zu öffnen war, beziehungsweise Gegenstand oder eine Person. Owen schien verletzt, stand dann auf und ging ins Bad und setzte sich auf den Rand der Badewanne. Jetzt rief der Manager Polizei und einen Arzt. Also müsst ihr euch das mal vorstellen, der Page dann soll losgelaufen sein, obwohl Telefone in den Zimmern waren, um den Manager zu holen. Das ist ja eine Zeitverzögerung. Ich weiß nicht, warum der sich nicht erstmal den Roland T. Owen angeguckt hat, versucht hat, erste Hilfe zu leisten, damit er alle Infos hat. Nein, er holt den Manager, erscheint dann später mit dem und der entscheidet dann, oh, wir brauchen Polizei und Arzt. Der Page hätte dann nämlich auch gemerkt, dass Roland T. Owen mit einer Kordel um seinen Hals, seine Handgelenke und seine Knöchel gefesselt worden war. Den Begriff Kordel habe ich aus dem Englischen übersetzt. Kann auch ein Seil sein oder was auch immer. Tau. Jedenfalls war er gefesselt und an seinem Hals wurden Würgemale gefunden. Der Arzt stellte dann noch fest mit den Polizisten, dass er mit mehreren Stichen in den Brustbereich, also Messerstichen im Brustbereich traktiert wurde. Er wurde knapp oberhalb des Herzens getroffen, die Lunge aber hierbei durchstochen. Dann wurde er noch mit stumpfer Gewalt, wahrscheinlich mit Schlägen, gegen den Kopf traktiert oder tritten, so dass er eine Schädelfraktur erlitt. Insgesamt kann man sagen, schwer verletzt. Und da rennt der Page erst weg und bekommt das nicht mit, dass der Mann gefesselt ist, obwohl er das Licht angeschaltet hat, hat er ja jetzt gemacht. Also komisch alles, ne? Natürlich fragten Arzt und Polizei dann, wer ihm das angetan habe. Er antwortete aber, niemand. Er habe sich selbst verletzt, als er stürzte und mit dem Kopf gegen die Badewanne stieß. Da Ronan T. Owen aber so schwer verletzt war, konnte auch nicht gefragt werden, wo da die Fesseln herkamen oder wer ihn gefesselt hätte. Zweifel auch, dass er das gesagt hätte und später konnte er nichts mehr sagen. Er starb nämlich kurz nach Mitternacht am 5. Januar in einem Krankenhaus, in das er eingewiesen wurde. Natürlich wurde dann ermittelt und eine Autopsie durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass die schweren Verletzungen todesursächlich waren. Ach was, kann man sagen. Nee, aber es wird ja auch noch festgestellt, Mageninhalt, liegt eine Vergiftung vor zum Beispiel. So es denn feststellbar ist, wurde das Opfer vielleicht vorher sediert, also betäubt, beruhigt, ruhig gestellt. Also die schweren Verletzungen, die stumpfe Gewalt, der Schädelbruch, die Messerstiche, wobei ich nicht viel über die Details erfahren konnte. Stumpfe Gewalt, Tritte, das ist ja feststellbar, nicht? Ob das ein Faustschlag war oder Gegenstände, ein Schuh, ein Fuß. Und weiter in den Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Trocknungsgrad der Blutflecken im Zimmer 1046 dafür sprach, dass Owen die Wunden zwischen 4 und 5 Uhr am Morgen des 4. Januar zugefügt worden waren. Den Ermittlern fiel noch auf, dass die Seife, das Shampoo und die Handtücher im Zimmer fehlten und da keine Messerspitzen oder scharfen Gegenstände gefunden wurden, schloss man einen Suizid aus. Und auch die Fesselung spricht ja zunächst dagegen, aber ihr wisst ja, dass Mann/Frau nie wissen kann. Zum Zimmer gehörten 2 Gläser, die sich beide im Bad befanden. Eines stand auf dem Regal über dem Waschbecken. Das andere, von dem ein Stück herausgebrochen war, lag im Waschbecken. Zudem fanden die Ermittler eine Sicherheitsnadel, eine Haarnadel, eine nicht angezündete Zigarette und eine kleine, volle Flasche unverdünnter Schwefelsäure. Auf dem Telefon, das auf dem Nachttisch stand, wurden 4 kleine Fingerabdrücke gefunden. Da die Abdrücke sehr klein waren, dachten die Ermittler, sie stammen von einer Frau. Da die Daktyloskopie, also Fingerabdrucklehre, damals schon funktionierte, stellte man fest, dass weder Owen noch einem Hotelmitarbeiter, einer Hotelmitarbeiterin, diese Fingerabdrücke zuzuordnen waren. Ich erzähle jetzt mal ein bisschen was zur Daktyloskopie oder wie man auch Identität von Personen feststellen wollte. Bevor es die Daktyloskopie gab, gab es die Bertillonage. Bertillonage war eine Methode, die von Alphonse Bertillon um 1880 entwickelt wurde. Bertillon war Ermittler bzw. Forensiker in Paris und entwickelte eine Methode, die auf der Vermessung von 11 Körpermerkmalen beruhte, darunter Körperlänge, Kopflänge, Armspanne und natürlich andere. Zusammen mit Fotoaufnahmen aus der Front- und Seitenansicht sollten diese Maße die Identifizierung von Personen ermöglichen. Obwohl die Bertillonage relativ kurzzeitig eingesetzt wurde, blieb sie ein wesentliches Element auch der heutigen Ermittlungen. Allerdings wurde hier nur das Foto dann noch weiter nach dem System von Bertillon aufgenommen. Also sehr interessant. Ich habe da mal was drüber gelesen, wie akribisch dieser Bertillon mit was für einer Hingabe er Menschen vermessen hat, Körpermaße versucht hat in Einklang zu bringen. Es wurde auch kritisiert, weil er auch anhand von Kopfformen, Kopfwülsten, Körperformen feststellen wollte, ob man an den Körpermaßen Kriminalität messen kann. Aber wichtiger in seiner Wissenschaft war halt das Vermessen der Körper zur Identifizierung. Also um 1880 und der Fall Roland T. Owen, Room 1046, spielt ja im Jahr 1935, also dann knapp 55 Jahre später. Und die Bertillonage hat sich, wie gesagt, nicht lange gehalten, vielleicht 2 Jahrzehnte, und wurde dann von der Daktyloskopie abgelöst. Das Verfahren der Daktyloskopie nutzt die Einzigartigkeit der Fingerabdrücke zur Identifizierung von Personen. Damals wurden die Fingerabdrücke mit der sogenannten Lackfilmmethode, die in den 1930er Jahren entwickelt wurde, durchgeführt. Hierbei wurden die Fingerabdrücke auf speziellen Folien konserviert. Gibt heute natürlich noch viele andere Methoden, wie zum Beispiel Gesichtserkennung und Iris-Scan, die ja auch mittlerweile verbreitet sind, allerdings die Fingerabdrucklehre, die Daktyloskopie noch nicht abgelöst hat. Und 1935 war in den USA die Daktyloskopie bereits eine etablierte Methode zur Identifizierung von Personen. Diese forensische Technik basiert auf der Untersuchung der Papillarleisten auf den Handflächen und Fußsohlen. Die Papillarleisten sollen sich bereits im 4. Embryonalmonat innerhalb des Mutterleibes ausbilden. Diese Muster bleiben dann bis zum Tod unverändert. Während die Größe und Abstände der Linien natürlich geringfügig durch Wachstum und Alterungsprozess verändern können, bleiben die Fingerabdrücke doch eigentlich immer gleich. Sie regenerieren sich sogar nach Verletzungen wie Schnitten, Verbrennungen und behalten ihre charakteristischen Merkmale bei. Gibt natürlich Menschen, die sich dann auch die Fingerabdrücke verätzt haben. Aber das ist ein Thema, was man vielleicht ein andermal besprechen kann. Bin ich mir nämlich nicht ganz sicher, ob die sich auch bei schweren Verätzungen wiederbilden. Ich kann mir vorstellen, wenn das bis in die Lederhaut geht, dass dann tatsächlich nur noch Vernarbungen zu sehen sind. Die können ja aber auch charakteristisch sein. Diese individuellen Muster dienen der eindeutigen Identifizierung von Personen und sind auch gerichtsfest, wie man so schön sagt. Ich erspare euch da weitere technische Details. Was ich euch aber nicht ersparen kann, ist, dass in Argentinien im Jahr 1892 weltweit der erste Mord bzw. Doppelmord durch einen Fingerabdruck in La Plata aufgeklärt wurde. Der Kriminologe Ivan Vucicic führte daraufhin 1896 landesweit in Argentinien die Einführung der Daktyloskopie durch. Im Jahre 1858 begann der englische Chief Detective William G. Herschel in Indien Fingerabdrücke als Nachweis zu verwenden, um Betrügereien beim Auszahlen von Renten zu verhindern. Also war die Daktyloskopie, die Fingerabdrucklehre, die Entnahme von Fingerabdrücken und die Auswertung schon eine anerkannte Methode, die auch schon sehr gut funktionierte. Allerdings wurde die Auswertung ja per Hand gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr alte Bilder mal gesehen habt, alte Filme. Früher mussten Kataloge gewälzt werden. Und vorher wurden dann, ich bin mir jetzt nicht sicher, durch Experten 13 Punkte festgelegt, nichts Falsches sagen, anhand derer man Personen aufgrund der Fingerabdrücke genau einteilen bzw. identifizieren konnte. Also was heute Datenbanken in Computern sind, waren damals Datenbanken in Katalogen. Weiter mit dem Fall. Im gesamten Zimmer wurden keine Kleidungsstücke gefunden. Auch der Mantel, den Ben T. Owen trug, wurde nicht gefunden. Man fand lediglich das Etikett einer Krawatte. Erinnert euch noch an Gene Owen? Und natürlich haben die Ermittler gedacht, dass aufgrund des gleichen Nachnamens ein Verwandtschaftsverhältnis besteht. Sie wurde lange vernommen. Allerdings stellte sich heraus, dass es sich um einen Zufall handelte. Da die Ermittler wussten, dass Owen aus Los Angeles kam, versuchte man dort Verwandte zu ermitteln und stellte dabei heraus, dass es dort niemanden mit dem Namen Roland T. Owen gab. Ich habe zwischendurch noch überlegt, Roland und Owen sind Vornamen. Ob die vertauscht wurden, aber das weiß ich nicht. Und wie es damals üblich war, heute aber auch teilweise, wurde die Presse aufgefordert, zur Klärung des Falles beizutragen und über diesen zu berichten. Sämtliche Medien folgten dieser Aufforderung. Die Fingerabdrücke des Toten wurden zur Identifizierung sogar an das FBI geschickt. Doch auch in den Datenbanken des FBI wurden die Abdrücke von Roland T. Owen nicht gefunden. Die Leiche wurde für zwei Monate konserviert, öffentlich aufgebahrt. Das Ganze in der Hoffnung, dass jemand ihn identifizieren könnte. Robert Lane, ein Unbeteiligter, sah sich die Leiche an und meldete sich bei der Polizei. Es wird noch skurriler. Robert Lane schilderte, dass in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar gegen 23 Uhr sich in den Straßen von Kansas City ein Mann, der trotz Kälte nur mit Unterhemd, Hose und Schuhen bekleidet war, befand. Das war der Roland T. Owen, der dann das Auto des Robert Lane anhielt, weil er meinte, das sei ein Taxi. Als er dann bemerkte, ja, das ist gar kein Taxi, bat er den Robert Lane, ihn doch zu einem Taxistand zu fahren. Robert willigte ein und bat Owen, sich hinten in das Auto zu setzen. Er beobachtete Owen dann im Rückspiegel und ihm fiel auf, dass er einen tiefen Kratzer am Arm hatte. Und insgesamt hatte er das Gefühl, dass Roland T. Owen auch noch irgendwo eine schlimm blutende Wunde habe. Robert fragte Roland dann nach der Verletzung und der hat nur geantwortet, I'll kill him tomorrow, also ich werde ihn morgen töten. Roland wurde dann am nächsten Taxistand herausgelassen und auch da wundere ich mich, dass der Mann die Polizei nicht verständigt hat, was ein weiterer merkwürdiger Punkt in der Geschichte ist. Da er nun die Verletzung abgeglichen hat im Nachhinein und aus den Pressemeldungen sagte er, dass Roland T. Owen genau die gleiche Verletzung am Arm hatte wie der Mann im Taxi. Daraus schloss er dann, dass es sich um den Toten handelte. Die Polizei zweifelte aber an der Aussage, weil keiner der Hotelangestellten gesagt hatte, dass Roland T. Owen das Hotel verlassen habe. Und da Roland T. Owen öfter vom Hotel Mühlebach geredet hatte, wurden die Angestellten auch dort befragt, aber niemand konnte sich an Roland T. Owen oder dass dieser gar dort eingescheckt hatte erinnern. Nicht an den Namen. Allerdings erinnerte sich das Personal an einen Mann mit dem Namen Eugene K. Scott, auf den die Beschreibung Owens passte. Auch Eugene hatte eine Adresse in Los Angeles angegeben und bestand auf ein Zimmer zum Innenhof des Hotels. Auch dieser Name stellte sich dann als falsch heraus. Also eigentlich wissen wir ganz schön wenig über den Fall. Also wir wissen schon, was passiert ist, aber die Personalien sind nicht so richtig bekannt. Und es stellten sich mir viele, viele Fragen. Zum Beispiel weiß ich gar nicht, ob die Ereignisse in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar mit der Ermordung Roland T. Owen zusammenhängen? Haben der Mann und die Frau, die von dem Fahrstuhlführer für eine Prostituierte gehalten wurde, mit dem Fall zu tun? War der Mann vielleicht Don, von dem Roland T. Owen sprach, beziehungsweise dem er eine Nachricht geschrieben hat? War Don die tiefe und laute Stimme aus dem Inneren des Zimmers? Warum hatte Roland T. Owen nicht um Hilfe gerufen? Er hatte ja mehrere Möglichkeiten, auch als der Page, die Pagen hochkamen. Zum Beispiel, um zu sagen, dass er das Telefon aufhängen möge, hätte doch genug Chancen gehabt, Hilfe zu holen. Warum war er zweimal ins Zimmer eingeschlossen, obwohl die Tür nur von außen verschließbar war? Durfte das Zimmermädchen die Tür nicht verschließen, weil er Berufe erwartete, also in der ersten Nacht? Fragen über Fragen. Gebt mal Rückmeldung, was ihr da glaubt, was eure Idee ist. Es gibt nichts Abstruses. Wir müssen zu allen Seiten offen sein. Nee, müssen wir gar nicht, aber es wäre cool, um vielleicht so auch so ein paar Ansätze zu finden. Kurze Zeit später geschahen noch zwei weitere Morde. Deshalb wurde dem Fall nur noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das gilt für Presse, aber auch natürlich für die Ermittler. Erst zwei Monate später, nämlich am 3. März, fand der Fall wieder Beachtung. Das Bestattungsinstitut kündigte an, den Unbekannten am folgenden Tag in ein Armengrab zu legen. Noch am selben Tag erhielt das Bestattungsunternehmen einen Anruf von einem Mann. Dieser bat darum, die Beerdigung zu verschieben. Er würde dem Unternehmen Geld für ein richtiges Grab und für eine Trauerfeier auf dem Memorial Park Friedhof in Kansas City zukommen lassen. Der Ermordete sollte neben der Schwester des Anrufers beerdigt werden. Der Bestattungsunternehmer sagte daraufhin, dass er das der Polizei melden müsse. Und der Anrufer sagt, das störe ihn nicht. Dann hat der Bestattungsunternehmer schlauerweise noch ein paar Fragen gestellt. Er fragt den Anrufer nämlich, warum der Unbekannte getötet worden sei. Laut Anrufer habe der Ermordete eine Affäre mit einer Frau gehabt, obwohl er mit einer anderen Frau verlobt war. Der Anrufer und die beiden Frauen hätten das Treffen im Hotel arrangiert, um sich an ihm zu rächen. Der Anrufer sagte noch, Betrüger bekommen das, was ihnen zusteht, um dann aufzulegen. Das Bestattungsinstitut verschob die Bestattung tatsächlich aufgrund des Anrufes und erhielt knapp drei Wochen später, nämlich am 23. März des Jahres 1935, einen Umschlag mit 25 US-Dollar. Das sind heute etwa 500 US-Dollar. Dieser Betrag reichte damals aus, um den Toten wie telefonisch gewünscht zu bestatten. Einen ähnlichen Anruf wie das Bestattungsinstitut bekam auch ein örtlicher Tourist. Diesem wurden zwei Umschläge mit je 5 Dollar geschickt, um ein Blumenarrangement zu fertigen und das Grab so zu gestalten. Ferner steckte in einem Umschlag noch eine Karte, auf der handgeschrieben Love Forever Louise stand. An der Beerdigung nahmen verdeckte Ermittler teil, um zu sehen, wer vielleicht zur Beerdigung käme. Und das Grab wurde auch noch ein oder zwei Tage observiert, aber niemand erschien, um vielleicht still Abschied nehmen zu wollen und man dann vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, einen Täter bzw. Tathinweise ermitteln zu können. Trotzdem war das Opfer noch nicht identifiziert. Bilder des Opfers wurden landesweit verbreitet in der Hoffnung, den Toten doch noch identifizieren zu können. Und es war nicht so wie heute, zack, Internet auf. Nee, das ging langsam über Zeitungen, Mundpropaganda und dauerte alles etwas länger, etwa 1,5 Jahre nach dem Tod des Mannes entdeckte schließlich Ruby Ogletree aus Birmingham, Alabama, das Bild des Toten in der Zeitung. Sie vermutet, es handelte sich bei dem Toten um ihren Sohn Artemis. Dieser war 1934 nach Kalifornien gereist. Seither hatte sie ihn nicht mehr gesehen, allerdings mit ihm korrespondiert, das heißt noch Briefe erhalten und geschrieben. Sie setzte sich also mit der zuständigen Polizei in Verbindung und lieferte ihnen eine Beschreibung ihres Sohnes inklusive dessen Narbe am Kopf, dem Ergebnis eines Unfalls mit heißem Fett in der Kindheit von Artemis. Roland T. Owen konnte eindeutig als Artemis Ogletree identifiziert werden. Wie eindeutig das war, weiß ich nicht. Ich bin ja noch skeptisch. Es bleibt spooky und merkwürdig. Ruby Ogletree hatte auch in der Zeit nach dem 5. Januar 1935 Briefe erhalten, die angeblich von Artemis stammten. Der erste Brief, der Anfang 1935 an sie geschickt und in Chicago abgestempelt worden war, erregte bereits ersten Verdacht. Der Brief war mit Schreibmaschine geschrieben. Artemis allerdings konnte angeblich nicht tippen. Zudem war der Brief sehr umgangssprachlich und mit viel Slang geschrieben. Ganz anders als Artemis sich in seinen früheren Briefen ausgedrückt hatte, die er auch handschriftlicher verfasst hatte. Im Mai 1935, aber die Post war damals nicht so schnell, also ist alles möglich, erhielt sie einen weiteren Brief, in dem ihr vermeintlich von ihrem Sohn mitgeteilt wurde, er würde nach Europa gehen. In einem Eilbrief erhielt sie kurz darauf eine Nachricht, sein Schiff würde an diesem Tag losgehen. Beide Briefe wurden aus New York verschickt. Also der Fall verbreitet sich jetzt über die gesamten USA. Im August 1935 erhielt Ruby einen Anruf von einem fremden Mann aus Memphis, Tennessee. Dieser behauptete, Artemis habe ihn im Kampf das Leben gerettet. Artemis selbst könne nicht anrufen, da er inzwischen in Kairo, Ägypten lebte. Er habe dort eine wohlhabende Frau geheiratet und es ging ihm gut. Auch schreiben könne er nicht, da er im Kampf bei dem er den Anrufer gerettet hat, einen Daumen verloren habe. Das Gespräch mit dem Fremden soll circa eine halbe Stunde gedauert haben. Der Mann habe wild gesprochen. Sie war sich jedoch sicher, dass er Artemis gekannt haben musste. Ruby nannte noch den Namen, mit dem sich der Mann vorgestellt hatte. Dieser wurde aber nie veröffentlicht. Und natürlich wird er auch weiter überprüft. Stellte sich allerdings heraus, dass niemand mit dem Namen Artemis Ogletree irgendwann nach Übersee gegangen war. Auch das US-amerikanische Konsulat in Kairo konnte nicht verifizieren, dass ein Artemis jemals dort gewesen war. Noch Kraft für mehr? Es bleibt skurril. 1937 nahm die Polizei in New York City einen Mann namens Jarvis Martin fest, nachdem dieser seinen Zimmergenossen getötet und die Leiche in einen Koffer gelegt hatte, der nach Memphis verschickt werden sollte, Memphis, Tennessee. Und da waren auch komische Parallelen, also abgesehen von diesen örtlichen Parallelen, Ruby erhielt Briefe aus New York und einen Anruf aus Memphis, Tennessee. Der Mörder Joseph Martin soll die gleiche Handschrift gehabt haben wie der Mann, der Ruby schrieb. Zudem waren einige seiner Alias-Namen Donald Kelso, was man mit Don abkürzen kann. Ihr erinnert euch noch an den Namen Don. Der stand auf einer Notiz und wurde am Telefon genannt. Dennoch konnte man Joseph Martin also nicht gerichtsfest eine Beteiligung an dem Mord nachweisen. Allerdings wurde die Akte offen gelassen, es blieb ein sogenannter Cold Case. Und ist es auch heute noch. Allerdings im Jahr 2003 bzw. 2004, das weiß ich nicht so genau, erhielt ein Lokalhistoriker der öffentlichen Bibliothek in Kansas City, der Herr John Horner, einen Anruf. Ihr merkt, es geht sehr viel um Anrufe, das ist nicht nachvollziehbar, ne? Was der gesagt hat, die werden ja nicht aufgenommen oder in der Regel nicht aufgenommen. Es gibt da wenig Schriftliches. Das heißt, das Ganze ist nicht so einfach nachvollziehbar, nachrecherchierbar und nachweisbar wie zum Beispiel Schriftverkehr mit E-Mails oder Briefen oder damals noch Faxe. Die gab es 1935 noch nicht, aber heutzutage, ich wollte die nur nicht auslassen. Dieser Anrufer in den Jahren 2003, 2004 erzählte dem John Horner, er habe bei der Inventur der Habseligkeiten einer verstorbenen älteren Person geholfen. Auch da ist wieder kein Name dabei. Dabei habe er einen Schuhkarton gefunden, der gefüllt war mit Zeitungsausschnitten im Zusammenhang mit dem Fall Artemis Ogletree. Sowie, das war ganz nebulös, einem Gegenstand, der in den Zeitungsberichten erwähnt worden war. Der Anrufer ließ allerdings aus, um was für einen Gegenstand es sich handelte, auch wollte er seinen Namen nicht nennen. Ja, die Ermittlungen sind quasi noch wie am Anfang 1935 oder auch in den 1980ern. Und natürlich, je weiter der Fall weg ist, desto weniger wahrscheinlich wird es, dass er aufgeklärt wird. Das Hotel gibt es auch heute noch. Es gehört allerdings jetzt zum Hilton-Imperium und trägt den Namen Hilton President. Sollte ich mal nach Kansas City kommen, ist ja vielleicht möglich, dann werde ich auf jeden Fall im Hotel mal nachfragen. Ist vielleicht sogar eine ganz gute Idee, wenn ich mal in den USA bin und auch die Möglichkeit habe. Wobei Kansas City ist schon mitten in den USA und weit weg von beiden Küsten. Ich habe das jetzt nicht genau nachrecherchiert, aber es sieht so aus, als ob es genau in der Mitte zwischen Los Angeles und New York liegt. Das war's soweit mit dem Fall Room 1046. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Es sind schon drei weitere, quasi eine Trilogie, in der Pipeline. Bleibt gespannt. Vielleicht mache ich vor dieser Trilogie noch eine dritte Folge, dann vielleicht wieder mit eigenem Erleben. Meldet gerne zurück, vielleicht habt ihr auch Theorien. Ansonsten verbleibe ich, euer Funker. Hört wieder rein und tschüss.